Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Marcel Goldmann, Finanzanalyst bei der GBC AG.
Und wir sprechen über SBF. Das ist ein Unternehmen aus der Schienenindustrie. Ich würde mal sagen Zugzulieferer, also vor allen Dingen Leuchtsysteme für Züge, Innenraum, Signalbeleuchtung, auch Gepäckablagen, Haltesysteme, Klimakanäle, Elektronik und so weiter. Herr Goldmann, Automobilzulieferer kennen wir ja alle. Kann man SBF so ähnlich sehen, also quasi im Zugbereich, Zugzulieferer, wie ich es gerade genannt habe, passt das so?
Ja, es gibt da schon Unterschiede zum Bahnsektor und zum Automobilsektor. Die SBF AG ist eine Holdinggesellschaft mit dem Fokus auf den Bahntechnikbereich. Die wichtigste Beteiligung der Holdinggesellschaft ist die SBF Spezialleuchten GmbH. Die hat sich insbesondere fokussiert auf den Deckensystembereich und Beleuchtungssysteme für Züge.
Und die Kunden, die sind dann eben die Zugbauer, Siemens, Alstom, Bombardier und wie man sie eben kennt. Ich habe mich überlegt, Kunden, also auf der Kundenseite dürfte es ja eigentlich gar nicht so viele geben. Man muss dazu sagen, SBF ist nicht nur in Deutschland tätig, sondern eben auch Österreich, Frankreich, Schweiz, Großbritannien, Russland, sogar China mit dabei. Wie ist denn der Wettbewerb, also die Wettbewerbsseite, die Stellung der SBF, sind die Marktführer, wie sind die positioniert?
Also die SBF AG sieht sich selber als Technologieführer in der Branche. Auf der Angebotsseite ist es so, also wenn man jetzt mal auf die Wettbewerber der SBF blickt, so viele gibt es dort nicht. Das heißt also laut unseren Recherchen gibt es vielleicht noch ungefähr 4 bedeutende Wettbewerber. Das heißt, hier besteht eine gewisse Abhängigkeit zu den Bahnherstellern. Das heißt, man ist hier nicht ohne weiteres austauschbar. Wobei man hier natürlich sogar auch noch anführen muss, die SBF ist nicht nur Hersteller von einzelnen Systemen und Komponenten für diese führenden europäischen Bahnhersteller wie Siemens oder Stadler, die die wichtigsten Kunden des Unternehmens darstellen. Man ist auch mit diesen genannten Unternehmen in Entwicklungspartnerschaften aktiv. Das heißt also, es besteht hier eine sehr enge Verbindung zu diesen führenden Zugbauern und dementsprechend sind die Verbindungen hier wirklich sehr eng und auch sozusagen besteht hier eine ganz starke Abhängigkeit.
Der Markt generell, Züge, dazu fallen mir eigentlich 2 Dinge ein. Eigentlich war das Thema Zugverkehr ja in voller Fahrt. Umweltfreundlicher als Autofahren hat man ja den Versuch gestartet, mehr Menschen und auch mehr Waren auf die Schiene zu bekommen. Auf der anderen Seite kam jetzt Corona dazwischen. Auch der Bahnverkehr war ja lahmgelegt und ist es mehr oder weniger nach wie vor. Also man fragt sich, wann wird sich das alles wieder normalisieren? Ich weiß nicht, wie es den Hörern geht, aber viele werden vielleicht nicht wie üblich in den Zug steigen, sondern sich andere Wege suchen. Wie bewerten Sie das Thema Bahn für die Zukunft?
Also, wie Sie es gerade angesprochen hatten, also der Bahnsektor hat in der Vergangenheit ja deutlich geboomt. Wir sehen auch weiterhin ein Wachstum in diesem Sektor. Der Bahntechnikmarkt hat zuletzt ein Gesamtvolumen von 185 Milliarden Euro erreicht. Der Bahnsektor ist in der Vergangenheit, auch wenn man jetzt mal sozusagen auf die lange Zeitschiene blickt, immer nahezu stetig gewachsen und wir sehen auch hier sozusagen keine Trendumkehr. Wir sehen eher das folgende Phänomen und zwar, dass viele führende Zugbauer auf Rekordauftragsbeständen sitzen, die teilweise ein Vielfaches des aktuellen Umsatzes ausmachen und diese Bahnhersteller haben eher das Problem, diese gewaltigen Auftragsbestände abzuarbeiten und hier, das ist natürlich auch eine gute Ausgangslage für so Bahntechnikzulieferer wie die SBF, die hier natürlich die Zughersteller unterstützen, damit diese ihre ganzen Aufträge bestmöglich und gut abarbeiten könnten und so Lieferanten wie die SBF, die liefern hier einzelne Systeme und Komponenten an die Fertigungsstätten der Zugbauer und somit, also wir sehen hier insgesamt keine Trendumkehr am Bahntechnikmarkt, ganz im Gegenteil. Viele Gesellschaften, die Züge aktiv im Einsatz haben, haben eher das Problem, dass sie perspektivisch zu wenig Züge haben. Das heißt also, wir sehen hier weiterhin ja eine gute Situation und Ausgangslage für alle beteiligten Player im Bahntechniksektor.
Auftragsbücher hatten Sie angesprochen. Ich habe mich gefragt, die Kunden dürften doch in Anbetracht der Lage, Corona und Co. erstmal schauen, ob das Geld zusammenbleibt. Wie voll sind denn die Auftragsbücher der SBF?
Also die SBF hat im Zuge ihrer Quartalszahlen, die zuletzt gemeldet wurden, einen Auftragsbestand von 31 Millionen Euro sozusagen gemeldet und ist damit sozusagen auch gut gerüstet für die nahe und etwas weitere Zukunft. Also das Unternehmen befindet sich insgesamt weiter auf Wachstumskurs und wir rechnen auch damit, dass auch in Zukunft im Zuge der Auftragslage der Schlüsselkunden und der guten wirtschaftlichen Lage der Schlüsselkunden auch die Auftragslage bei der SBF sich weiterhin positiv entwickelt.
Ja, dann sind wir irgendwie schon bei den Zahlen gelandet. Machen wir da doch direkt weiter. Vielleicht zunächst der Blick in die Vergangenheit. 2019 konnte SBF wachsen. 17% Umsatz plus auf 17,2 Millionen Euro. Gewinn auf 3 Millionen mehr als verdoppelt. In den Jahren davor gab es ja verschiedene Probleme, die Sie in Ihrer Studie als selbstverschuldete Umsatzrückgänge bezeichnen. Was waren das für Probleme und wie hat die SBF das unter Kontrolle bekommen?
Also wie Sie es gerade angesprochen hatten, in der Vergangenheit hatte das Unternehmen mit selbstgemachten Problemen zu kämpfen, was sich in verschiedener Weise auch dann wiedergespiegelt hat. Beispielsweise, dass man bei vielen Zugbauern sozusagen ja in Ungnade gefallen ist. Man war teilweise sogar geblacklistet. Die Performance hat sozusagen, die Performance war nicht gut. Die Produkte sozusagen, die Qualität war nicht so, wie man sich das gewünscht hatte. Und mit dann dem Managementwechsel, der in der Vergangenheit vollzogen worden ist, kam dann auch der Wandel. Man hat wieder ein super Standing bei den Kunden erreicht. Auch die Lieferperformance war wieder so, wie sie es alle gewünscht haben. Und man hat sich sozusagen jetzt in der jüngsten Vergangenheit wieder einen sehr guten Namen, einen sehr guten Ruf erarbeitet bei den entscheidenden Zielkunden, den führenden Zugbauern. Und somit ist sozusagen das Unternehmen wieder auf einen guten und sehr guten Pfad zurückgekommen. Wir sehen das Unternehmen selber als sehr zukunftsfähig an. Also von daher, das Unternehmen hat seine Hausaufgaben gemacht, die Performance stimmt und auch die Kunden sind zufrieden.
Und das zeigt sich dann jetzt auch in den guten Zahlen für 2020. Q1 hatten Sie schon angesprochen, 20% Umsatz plus, 26% Gewinn plus in Q1 und noch wichtiger, eine bestätigte Prognose und die Aussage, dass die Corona-Pandemie derzeit keine wesentlichen Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung habe. Ja, Q1 war ja sowieso nicht das Corona-Quartal, sondern Q2. Erwarten Sie da noch was oder ist die Aussage, keine Corona-Probleme quasi so hinzunehmen?
Also auch wir gehen davon aus, dass das zweite Quartal genauso solide laufen wird wie das erste Quartal. Also das Unternehmen hat ja bekannt gegeben, dass es bisher durch Corona keine nennenswerten negativen Effekte gab auf die aktuelle Geschäftsentwicklung. Auch wir gehen davon aus, dass das auch in den kommenden Monaten auch so weitergeht. Das Unternehmen hat ja bekannt gegeben, dass die Lieferketten stabil sind. Man hat sich mit zusätzlichen Vorräten aus risikotechnischen Gründen eingedeckt. Die Auftragsbücher sind weiterhin voll. Man hat keine Corona-Fälle sozusagen auch in der Fertigung gehabt. Also von daher, wir gehen davon aus, dass auch das Q2 ja sehr gut laufen wird und somit das Unternehmen seinen Wachstumskurs auch weiterhin sehr dynamisch fortsetzen wird.
Wachstum ist das entscheidende Stichwort. Wachstum durch Expansion ist eines der Ziele. Die USA sollen angestrebt werden. Kürzlich erst habe ich gehört, dass Zugfahren in den USA wohl ein neuer Trend sein soll und zwar eben aus Umweltbewusstsein. Also in den USA hätte man ja eher gedacht, dass da entweder SUV oder Pickup gefahren wird oder dass man eben fliegt von A nach B. Jetzt soll mehr Zug gefahren werden und SBF will dabei sein. SBF will in die USA. Was ist das für ein Markt?
Also USA ist an und für sich einer der größten Bahntechnik, also gehört mit zu den größten Bahntechnikmärkten der Welt und wir erleben bei den Bahnzulieferern ein ähnliches Phänomen wie im Automobilsektor. Das heißt, dass auch die Zulieferer den Herstellern in die einzelnen Zielmärkte folgen und so ist es auch sozusagen bei der SBF zu sehen. Also die SBF hat ja als Kundenkreis die führenden Zughersteller sozusagen der Welt. Beispielsweise wären hier zu nennen eine Stadler oder eine Siemens Mobility. Die Bahnsparte quasi von Siemens und die agieren natürlich auch weltweit, haben ihre Fertigungsstätten weltweit und dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass jetzt sozusagen die SBF auch in die einzelnen Zielmärkte den einzelnen Herstellern auch sozusagen mitfolgt und der Bahntechnikmarkt in den USA ist natürlich alleine aufgrund der Größe schon sehr interessant und auch die SBF will natürlich hier die Potenziale in den einzelnen interessanten Zielmärkten nutzen. Und das Unternehmen hat sich vorgenommen, so wurde es auch zuletzt auch bekannt gegeben und bestätigt, dass man bis Ende 2021 spätestens plant, auch in den USA eine eigene Fertigungsstätte zu errichten.
Okay, also da ist noch ein bisschen Zeit, sonst wäre meine nächste Frage gewesen, wie schwierig ist das gerade wegen Corona? Wahrscheinlich schwierig, aber wie es weitergeht, wissen wir ja alle noch nicht, von daher wäre das sowieso Spekulation oder Kaffeesatzleserei. Wenn wir aber schon beim Thema Corona sind, einen Vorteil kann eine solche Pandemie ja bringen, nämlich mögliche Übernahmekandidaten könnten günstiger werden. Zukäufe, das nächste wichtige Thema, M&A, stehen da Zukäufe an? Gibt es da schon irgendwelche Pläne?
Also SBF verfolgt ja insgesamt eine wachstumsorientierte Unternehmensstrategie. Neben der weiteren Kapazitätsauslastung am Stammwerk Leipzig und der Internationalisierung des Geschäfts ist auch das Thema M&A auf der Agenda des Unternehmens. Das heißt, das Unternehmen beabsichtigt auch Zukäufe und Übernahmen bzw. Beteiligung. Und wir gehen davon aus, dass das Unternehmen hier auch sozusagen zum Zug kommen wird. Und zwar der Hintergrund der Ambition des Unternehmens ist für uns folgender. Und zwar das Unternehmen strebt an, seine Angebotspalette sozusagen zu erweitern, um damit noch attraktiver zu werden für die einzelnen Zughersteller und am Ende des Tages auch sozusagen als ein großer und breiter Systemanbieter bei den Kunden sozusagen präsent zu sein. Und man möchte natürlich hier auch zusätzliche Umsatzpotenziale nutzen. Von daher gehen wir davon aus, dass das Unternehmen ja hier früher oder später auch dann eine M&A durchführen wird, um sein Ziel zu erreichen, als echter und ja breiter Systemanbieter bei den Kunden sozusagen aufzutreten, um noch wichtiger zu werden für die Zielkunden.
Und zwar mit mittelfristig 50 Millionen Euro Umsatz. Das ist doch ein ganz schöner Umsatzsprung, der da mittelfristig geplant ist. Zur Erinnerung, 2019 waren es 17,2 Millionen Euro Umsatz. Wie ambitioniert sind diese 50?
Also das perspektivische Umsatzziel, was das Unternehmen zuletzt bekannt gegeben hat, sehen wir als langfristiges Ziel, diese 50 Millionen Umsatzniveau. Und wir gehen davon aus, dass aus eigener Kraft das Unternehmen in rund 6 Jahren diese Umsatzschwelle erreichen könnte. Aus unserer Sicht sind hier dann zwei entscheidende Faktoren, die hierfür relevant sind, damit man dies erreicht. Das ist zum einen die weitere Kapazitätsauslastung am Stammwerk in Leipzig. Laut Unternehmensangaben war hier die Auslastung zuletzt bei rund 65%. Also hier ist noch einiges an Luft nach oben. Wobei man hier auch anmerken muss, dass das Unternehmen auch zuletzt verkündet hat, dass die Kapazitäten und Strukturen am Stammwerk Leipzig auch dafür ausreichen, um auch langfristig 50 Millionen Umsatz sozusagen mit den Strukturen vor Ort zu stemmen, ohne nennenswerte Investitionen dort vornehmen zu müssen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, um aus einer Kraft zu wachsen, dass man die Internationalisierung des Stammgeschäfts zeitnah umsetzen kann und auch erledigen kann. Wenn beide Punkte dann zusammenkommen, dann kann für uns, wie gesagt, in rund 6 Jahren diese Umsatzschwelle erreicht werden können. Wenn es dem Unternehmen natürlich gelingt, wie ich bereits eben ausgeführt habe, in naher Zukunft M&As umzusetzen, dann kann natürlich dieses Umsatzziel auch deutlich früher erreicht werden können, da wir davon ausgehen, dass das Unternehmen etablierte Unternehmen zukaufen oder an denen sich beteiligen könnte und dementsprechend das geht dann einher auch mit schon einem gewissen Grundumsatz und aus dieser Sicht denken wir, könnte durch M&As auch das perspektivische Umsatzziel deutlich früher als in rund 6 Jahren erreicht werden.
Ja, und das bedeutet dann auch, dass da jede Menge Aktienkurspotenzial drin ist, wobei vieles ist auch schon passiert. Wenn man sich mal ein bisschen die Vergangenheit anschaut, dann ist die Aktie lange mehr oder weniger hin und her gedümpelt. Im Jahr 2020 kam dann plötzlich ein richtiger Sprung, ein richtiger Schwung rein und dann sind wir schon in einer ganz schwierigen Situation, nämlich der Kurs läuft irgendwie fast schon davon. Was für ein Kursziel haben Sie denn da aktuell?
Also vor dem Hintergrund der starken Q1-Zahlen haben wir unsere bisherigen Prognosen für das laufende Jahr erhöht. Wir rechnen nun mit Umsatzerlösen für das laufende Jahr von 21,4 Millionen Euro. Zuvor sind wir noch von 20,4 Millionen Euro ausgegangen. Auf Nettoebene rechnen wir nun mit einem Nettoergebnis von 3,55 Millionen Euro. Zuvor sind wir noch von 3,3 Millionen Euro ausgegangen. Auf Basis der erhöhten Prognosen, also auf Basis unserer erhöhten Prognosen für das laufende Jahr und unseren beibehaltenen Prognosen für die Folgejahre und einem einsetzenden Rollover-Effekt sehen wir den aktuellen fairen Wert der Aktie bei 9,50 Euro. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir hier das Rating kaufen und sehen somit noch Kurspotenzial in der Aktie.
Bleibt zum Schluss noch die Frage nach der Offenlegung und den rechtlichen Hinweisen. Was haben Sie da zu nennen?
Bei dem von uns vorgestellten Unternehmen liegen die Interessenskonflikte 5a, 7 und 11 vor. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf gbc-ag.de.
Herr Goldmann, vielen Dank.
Ich danke auch.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.